Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Krieghoff.
Gibt natürlich verschiedene Säulen bei diesem ganzen Thema Niederwild. Man kann so ganz grob sich überlegen, habe ich Niederwild im Revier? Und wenn wir jetzt mal Niederwild sagen, dann implizieren wir die ganzen bedrohten kleinen Vögelchen einfach mal mit dazu. Oder die beziehen wir mit ein. Habe ich die im Revier, dann muss der Lebensraum, das Habitat, muss ja in irgendeiner Weise passen. Sonst wären die nicht da. Sonst wären sie nicht groß geworden, die würden nicht zu fressen finden. Das heißt, die erste Stellschraube und die einfachste, an der wir drehen können, ist die Säule Raubwild.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Yannick von Freunde der Jagd. Yannick, herzlich willkommen in Hannover in unserem Studio.
Moin Max. Ja, schön, dass ich hier bin. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns ja, ich glaube, vor 5 Wochen das letzte Mal gesehen. Oder das müsste, nee. Doch, 5 Wochen ungefähr. Da haben wir ja ein Projekt gemacht für einen Sponsor von dir. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was wir da genau gemacht haben und worum es aber genau gesehen haben.
Marken darf man ja sagen.
Ne? Ja, klar.
Wir haben für Hick Mikro gedreht. Ich glaube, so weit südlich der Elbe war ich noch nie jagen, so ganz grob.
Okay.
Aber es ging um Vorsatzgerät. Und da warst du natürlich mit deinen Jungs, mit deinem Team vor Ort. Und wir haben da, also jetzt im Nachgang konnte man das Produkt, was dabei rumgekommen ist, ja schon sehen auf Instagram, tatsächlich sehr, sehr schöne Szenen eingefangen und eine gute Story erzählt zu eben einem neuen Vorsatzgerät von Hick Mikro.
Ja.
Und ich müsste jetzt auch im Kalender gucken, wann es gewesen ist, aber ich habe das Gefühl, es war gestern.
Ja, es war auf jeden Fall, also für die Leute, die Bock haben, sich das Ganze mal anzugucken, unser Praktikant Luca hat einen mega Vlog aus dem Ganzen rausgemacht, könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Ist auf jeden Fall, wir hatten 2 richtig coole Abende. Eigentlich sollte es nur ein Abend werden, aber das Ganze ist dann völlig eskaliert mit Regen und mit allem drum und dran. Insofern mussten wir dann 2 daraus machen. Ja, und wir haben uns da, glaube ich, so gut unterhalten, dass wir auch gesagt haben, pass mal auf, wir sind hier auf einer Wellenlänge. Wir müssen mal zusammen was machen. Und habe ich gesagt.
Ja, und deswegen haben wir uns heute hier eingefunden. Ich habe im Nachgang ist mir erst in den Sinn gekommen, wir haben uns einmal in Hamburg bei Sebastian getroffen, bei Tram und Hinners.
Ja, genau.
Aber das war richtig so zwischen Tür und Angel, so, ja. das ist doch der Max, das ist der Janik. So eine Situation war das. Und dann beim Hickdreh. Ja, also ich find's gut.
Sag doch mal, was zu eurem oder zu deinem Instagram-Kanal, was du da genau machst und wieso der Werdegang von dem Ganzen ist. Ist ja auch immer interessant, überhaupt zu wissen, du hast ja auch relativ viele Follower, wie es dazu gekommen ist und wie du überhaupt zum Jagen gekommen bist.
Ja, du hast gerade ein Wort gesagt, erst du und dann ihr.
Ja.
Ist eigentlich der perfekte Einstieg für das Ganze. Das Ding heißt ja Freunde der Jagd.
Ja.
Ist mal einfach aus so einer, ich sag mal, kleinen Laune entstanden, wie, glaube ich, fast jeder, der bisher etablierten Accounts, einfach zu berichten, was man da so macht, was man da so sieht. Ich muss auch sagen, ich habe angefangen mit dem, in Anführungsstrichen, Bloggen, da hatte ich noch gar keinen Jagdschein. Ja, also da stand ich erst davor und bin halt ein bisschen mitgelaufen, und dass sich das am Ende daraus entwickelt, das war von vornherein gar nicht klar. Aber jetzt ist eben dieses Freunde der Jagd auf der einen Seite ganz schön, weil ich mach's mit meinen besten Kumpels, also mit Nils und mit Marius, mit Dodi und Stone, wie wir sie in den Stories oder Videos immer nennen. Das heißt, wir Freunde der Jagd für alle Freunde der Jagd, für alle, die Lust auf Jagd, auf, in unserem Fall, weil es unser Thema ist, Artenschutz und Niederwild haben, das ist unser Steckenpferd, die wollen wir mitnehmen, denen wollen wir erzählen und zeigen, was wir da machen, was wir erleben und anregen und am Ende nach hinten raus motivieren. Motivieren, was für einen Artenschutz zu tun. Und da muss man auch sagen, das war nie geplant, dass das so diesen Weg nimmt und dass es das Ende hat. Aber es ist einfach zu dem geworden. Und jetzt sind wir da ja echt stolz drauf und freuen uns immer riesig, dass wir Leute motivieren können, rauszugehen, zu machen.
Ich glaube, warum wir uns so gut verstanden haben, war, ich glaube, der Hinblick oder sagen wir mal das Äußere immer auf diese Jagdblogger und Jagdinfluencer ist, glaube ich, auch immer so ein ganz klein bisschen negativen Touch, wenn ich das so sagen kann.
Ja,
ich fand es halt voll krass, als wir uns unterhalten haben, wie sehr eigentlich dich das Bloggen nicht interessiert, sondern tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, mit allem, was mit der Jagd tatsächlich zu tun hat. Und das fand ich cool, weil es dir, glaube ich, auch einfach um die Experience geht und nicht, und du zeigst gerne das, was du machst, aber nicht, wie soll ich das mal sagen, das ist keine Selbstverherrlichung nach außen hin, was, glaube ich, viele andere machen, wenn ich das so sagen kann.
Vor allem, wenn man sich unseren YouTube-Kanal anguckt, so, wir haben da knapp, ich glaube, 8.500 Follower, 8.500 Abonnenten. Man könnte sich sicherlich sagen, man, das ist genau wie auf Instagram, wie dann auch auf YouTube, man produziert das, was die Leute sehen wollen. Das, was gut geklickt wird. Das, was gut Reichweite gibt. Das, was dich nach vorne bringt. Aber unterm Strich ist es einfach die Frage, ist es das, was uns ausmacht? Ist das unser roter Faden? Führt uns das dahin, wo wir sein wollen? Nein. So, natürlich, du kannst Jagdvideos machen, noch und nöcher. Alle gucken sich gerne rollierende Saunen an. Das wird die Reichweite unfassbar nach vorne bringen. Das gibt Klicks und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber das sind wir nicht. Wir wollen den Leuten Handwerk mit auf den Weg geben. Wir wollen denen praktische Tipps geben. Marius und ich sind gelernte Zimmerleute. Nils ist auch Handwerker. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Wir bleiben bei diesem Thema. Ne, wir fangen nicht auf einmal an, über die, keine Ahnung, über die Geweihausbildung beim Rotfilz zu sprechen. So, ich kann das ansprechen und dann war's das. Ja. Ich bleib bei meinen Leisten. Schuster bleibt bei der Leisten. Und das ist so das Thema, was wir bei allen Dingen, die wir ansprechen und bei allen Videos versuchen zu beherzigen.
Du hast das gerade angesprochen mit Klicks auf Saunen. Ich finde das bei uns auf dem Kanal auch immer total interessant. Dass immer im Herbst sind immer unsere ganzen alten Videos, die wir auch mal irgendwo von irgendwelchen Drückjachten hochgeladen haben, kriegen dann auf einmal über Nacht wieder ein paar tausend Klicks und da sind es dann mal wieder 10.000 Klicks. Wir haben ein Video mit Wild Boar Fanatic mit Marius hochgeladen. Das ist mittlerweile eins der besten Videos, obwohl das wurde über die Jahre immer wieder über den Herbst geklickt. Aber ich finde das interessant, weil es natürlich da auch geht es um die Jagd Zeiten und auch um die Jahreszeiten, aber ist natürlich auch interessant, was die Leute dann auch sehen wollen, wenn man dann immer mal guckt, wo auch die Leute dann anhalten und wo dann wieder zurückgespult wurde, ist halt immer die Abschussszene. Ne? Wir können uns ja, ich hab mit vielen Podcasts hier auch darüber unterhalten, mit Erlegerbildern und was weiß ich was und mit den Videos, ob da wirklich jetzt der Tod von dem Tier oder das Erlegen von dem Tier am Ende auch gezeigt werden muss. Aber wenn man sich das anguckt, also oder die Statistiken anguckt, die Leute wollen nur das sehen. Also das ist
es ist leider so. Ich kann genau in diese Statistik genauso in die Kerbe hauen wie du. Ich habe ein Video gemacht, das geht glaube ich nur 3 oder 4 Minuten. Da ist auf dem Thumbnail ist eine große Sau abgebildet und darüber steht Sauen. Das Video in den ersten Minuten nach dem Upload so gut geklickt wie kein anderes. Aber es sind nur Impressionen.
Ja.
Du siehst meinen Kumpel, wie er vielleicht im Anschlag steht mit der Waffe. Du siehst nicht einen Schuss, du siehst keine Sau rollieren, da schlägelt nichts, da ist kein Schweiß, gar nichts.
Ja.
Und da hatte ich sogar das Gefühl, dass die Leute manchmal nach hinten raus fast enttäuscht waren. Weißt du, dass da jetzt ist da keine Sau gestorben, so ganz stumpf gesagt, so wie es ist. Und anderes gutes Beispiel: Wir hatten eine Serie, die nennt sich Trap Report.
Okay.
Wir stellen Fallen, relativ viele im Revier. Das heißt, du hast eben im Herbst natürlich auch eine ganze Menge Fallen, die du kontrollieren musst. Haben wir die Kamera mitgenommen, hingestellt und so weiter. Du hast ganz ruhige Aufnahmen vom Raubwild im Abfangkorb und so weiter. Aber du siehst nicht ein einziges Mal, wie wir den Fangschuss antragen. Keine Probleme mit YouTube. Keine Probleme mit der Monetarisierung. Keine Strikes, kein Nichts, kein gar nichts. Und das ist an der Stelle eigentlich mein größter Kritikpunkt bei dieser ganzen so YouTube-Jagdfilmerei. Ich bin der Meinung, du kannst alles zeigen, du kannst alles filmen, aber es kommt ganz auf die Art und Weise und die Perspektive an. Und dann braucht man natürlich auch ein Stück weit technisches Verständnis für Kamera, für Perspektive, für vielleicht Brennweite, für Unschärfe, aber du kannst alles zeigen, du kannst alles filmen. Es kommt nur darauf an, wie du es handwerklich umsetzt.
Würdest du denn sagen, Ich sage das jetzt mal im Hinblick auf diese ganze Blogger-Szene oder Influencer-Szene, dass auch sehr, sehr viele neue Jagdscheininhaber oder beziehungsweise neue Jagdscheinanwärter auch vielleicht so ein ganz kleines bisschen geblendet werden von den Jagdfilmen, wie tatsächlich zum Beispiel Drückjachten ablaufen. Weil ich sehe das immer wieder, dass du dann welche bei der Haus- und Hofjacht, sagen wir mal jetzt hier irgendwo in Hessen, wo du genau weißt, da liegen hinterher drei Stücke Wild vielleicht auf der Strecke auf 20 oder 30 Leute, was ja auch nicht schlimm ist. Aber dass dann welche dann da stehen, die haben dann 10 Schuss-Magazin, sind komplett vorbereitet auf alles, um das letzte Stück auf der Rotte rauszuschießen, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, also mit einem Einzellader hättest du genau die gleiche Strecke gemacht, weil es halt so meistens nicht passiert. Ich glaube, dass man da auch so ein ganz kleines bisschen geblendet wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich bin der Meinung, dass es nicht nur ein kleines bisschen ist, sondern wahrscheinlich sogar sehr. Weil letztlich, Es hat ja damals so angefangen mit diesem Wild Boar Fever, Franz Albrecht, dem sind alle nachgeeifert. Ich selbst habe mir das auch angesehen. Ja. Natürlich, vor allen Dingen, wenn du am Anfang deiner Jagdkarriere, so Karriere in Anführungsstrichen, aber in deinen ersten Schritte machst, dann guckst du dir das an, was dir so zugespielt wird. Das, was irgendwie so auch die Kumpels sich anschauen. Und das sind immer natürlich Filme gewesen und auch ist heute so, wo viel passiert, wo viel Action ist, wo viel Wild in Anblick kommt und die Leute kommen von, oder die Jungjäger kommen von den Gesellschaftsjagden und sind teilweise enttäuscht, weil sie nur zwei Stücke Rehwild in Anblick hatten und die Rotte Sauen da hinten auf 100 Meter durch den Bestand gewechselt ist. Also man ist, glaube ich, nie so weit von der Realität entfernt gewesen wie derzeit.
Okay, gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, wenn man die Filme von früher gesehen hat oder auch die, es sind ja jetzt auch immer noch Filme, die aktuell sind. Ich muss auch ehrlich sagen, war auch immer cool, ne, und sich auch das anzugucken. Aber ich glaube, jetzt gerade wir auch, wenn wir selbst Filme produzieren, wir wissen, was dahinter steckt, hinter den Filmen, und wir wissen auch, was wir zeigen. Insofern muss man sich dann auch immer so ein bisschen dahinter fragen, wenn da jemand in einem 30-Minuten-Video 25 Minuten reingepackt hat, wie er gerade Tiere erlegt. Da muss man sich fragen, wie viele Minuten gab es, wo es keine Tiere erlegt wurden, ja, oder wo dann auch vielleicht mal eine Nachsuche produziert wurde, die nicht gezeigt wurde.
Ja. Ja. Und das passiert definitiv. Also Nachsuchen, Fehlschüsse passieren definitiv. Kann auf bewegtes Wild in solchen schnellen Situationen nicht anders sein. Das wird jedem mal irgendwo unterlaufen. Ich finde, man muss trotzdem ein bisschen unterscheiden. Begriff Drückjagd, Pornos, ne? Muss man, finde ich, tatsächlich so sagen. Es gibt eine ganze Menge Videos, die genau in diese Kategorie fallen, meines Erachtens. Aber es gibt auch eine ganze Menge Videos, die qualitativ hochwertig sind, was das Filmerische angeht und aber auch was das Jagdhandwerkliche angeht. Einmal die Schießfertigkeiten, das Ansprechen und dann aber auch die Kommunikation. Also Schütze beschießt da irgendwie zwei Sauen aus der Rotte, so die Szene wird nicht abgebrochen und es wird das nächste Schnittbild reingefeuert, wo wieder die nächste Rotte angewechselt kommt, sondern es wird aufgeriffen, es wird erläutert, was habe ich da eigentlich gemacht, worauf habe ich geachtet und so weiter und so fort. Also auf der einen Seite sehr, sehr extreme, geballte Drückjagdfilme, auf der anderen Seite entwickeln sich aber auch genauso qualitative Filme. Also es ist so, du hast so diese beiden krassen Stränge meines Erachtens.
Wie hat's da bei dir angefangen? Was waren so bei dir die ersten Filme, die du damals dann produziert hast?
Das allererste Video gibt's heute gar nicht mehr online. War mit einer GoPro gefilmt, so 38 Mal umgestellt, wie ich eine Holzbohle über einen Bach lege und eine Kassenfalle drauf steht.
Okay.
Ganz simpel, einfach. Ich weiß nicht, als ich diese Kamera angemacht habe mit so einem Selfie-Stick und man sich total deppert vorkommt, in so eine Kamera zu sprechen, als würden da jetzt, also man muss sich halt vorstellen, dass da Leute dahinter sitzen und sich das dann angucken. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Anläufe gebraucht und wie viele Aufnahmen von diesem ersten Take, die ich einfach doof fand. So. Aber damit ging's los.
Ich finde witzig, dass du das so sagst, weil, also zum Beispiel, mir fällt das jetzt hier so im Podcast mit jemandem reden, fällt mir total einfach, ja. Aber wenn ich zum Beispiel ein Skript habe, wo ich alleine was in die Kamera sagen soll für irgendwas, ne, Dennis, unser Kameramann, regt sich das jedes Mal drüber auf. Ja, ich bin ja wie so ein Vollhonk, schaff das nicht, einen ganzen Satz da zu vervollständigen. Also geht gar nicht. Deswegen, ich finde das immer total witzig, wenn Leute dann dasselbe haben, aber so in so Gesprächen ist es dann wieder was komplett anderes.
Ja. Selbst wenn wir jetzt, guck mal, wir haben, ich glaube, vor 3 oder 4 Monaten das letzte Video online gelandet. Das war nur ein kleiner Videolog. So völlig Banane. Aber wenn ich jetzt morgen wieder die Kamera anmachen würde mit den Jungs, dann stehst du da wieder 3 Minuten, dann ist so betretende Stille, dann weißt du wieder nicht, wie du anfängst, was du sagen sollst, obwohl es ja schon x-mal gemacht wurde. Aber es ist trotzdem immer mal wieder, zumindest wenn bei uns jetzt mal so eine Pause war, ist immer wieder neu und so ein bisschen neu komisch. Aber man kommt relativ schnell rein, finde ich.
Ja, also ich denke auch, dass das sehr interessant ist, immer wie du gerade sagst, dieses neu komisch, wenn man tatsächlich dann am Sprechen ist und wie die anderen Leute das auch dann auffangen.
Ja. Ja, aber zurückzukommen zu dem einen Video, ja, ich glaube, es war so innerlich der Startschuss auch für dieses ganze Thema, ne, das so zu beackern. Ich bin quasi auch in einem, um auf die ganz erste Frage zurückzukommen. Ich bin in einem Niederwildrevier groß geworden, bin da 2 Jahre lang mitgelaufen, bevor ich über einen Jagdschein gemacht habe, mit einem Jagdaufseher, bin gelernter Zimmermann, der mein Altgeselle war. Also wir waren beruflich 8, 9, 10 Stunden am Tag unterwegs. Danach bin ich nach Hause gefahren oder ich hatte die Klamotten gleich im Auto und bin wieder zu ihm. Dann sind wir im Revier rumgebutschert und der hat mich so an die Hand genommen und mir alles mit auf den Weg gegeben und mich dann in der Hinsicht auch geprägt, dass wir eben, oder dass ich beim Niederwild geblieben bin. Und das ja, zieht sich so durch, ne? Zieht sich fort bis heute.
Was findest du ist an der Niederwildjacht oder auch gerade, sagen wir mal, dieses Thema, ich habe eben einen Aufkleber bei dir gesehen, alles für die Hühner. Was ist da für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, das ist mir das Wichtigste oder das ist das, warum du dich für das Ganze zum Beispiel sehr interessierst? Bei mir ist zum Beispiel die Jagd in Afrika, wissen auch die meisten, dass ich bin jetzt nicht so der Deutschlandjäger, sondern eher so für ein Ausland zu haben. Aber ich kenne auch genug Leute, ein Berufsjäger, der bei uns gearbeitet hat, Wesley Henn zum Beispiel, der ist ja der absolute Niederwild-Passionsjäger, der wird jeden Fuchs eher schießen als jeden Hirsch, den es gibt. Wie kommt es dazu? Also wie entsteht die Passion bei dir oder entstammt sie?
Also eine sehr, sehr gute Frage. Auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen ein kleiner schleichender Prozess. Ja, als Jungjäger bist du im besten Fall sehr wissbegierig, du bist aufmerksam, du willst raus, du willst dazulernen. Und dann bekommst du diese Freigabe. Bei mir war es eben, Yannick, du kannst so viele Böcke schießen, wie du möchtest, so hoch auf. Für jeden Bock, den du schießt, musst du 8 Stück Raubwild erlegen. So, was machst du dann natürlich? Du bist heiß wie Frittenfett, ne? Du willst raus, du möchtest natürlich deinen ersten Bock, so einen kleinen Knopfer, war dann tatsächlich auch der erste, aber du willst hier raus und du möchtest dir den erarbeiten. Das heißt, du kümmerst dich, du guckst, du legst Fallensteige an, baust vielleicht eine Falle auf, du stellst irgendwo einen Erdschirm hin, du guckst, wo die Burgen sind und so fängst du an, dich für dieses Thema zu interessieren und dann bin ich ein Stück weit hängen geblieben. Weiter, ein paar Jahre übersprungen, bin ich nach wie vor bei dem Thema, aber natürlich schon viel tiefer drin. Ja, also ich jede Zeitschrift, jedes Buch irgendwie, Fachliteratur, jede Doktorarbeit, die zwirbel ich mir so rein und saug die auf wie ein Schwamm, weil ich immer weiter, immer tiefer in dieses Thema einsteige. Und am Ende kommst du relativ schnell auch zu dem Punkt, dass du verstehst, wenn ich dem Niederwild helfe. Und da finde ich die Begrifflichkeit schwierig, weil Niederwild impliziert immer jagdbare Wildarten. Wie Niederwild ist immer Hase, Fasan, im besten Fall in reichen Revieren das Rebhuhn. Aber es bezieht sich immer nur auf die Tiere, die wir als Jäger bejagen können. Und Niederwild ist für mich großes Ganzes. Es geht um Kiebitz, es geht natürlich auch ums Rebhuhn, aber es geht nicht nur um Hase und Fasan, es geht auch um die Feldlerche, es geht um Säugetiere, kleine Vögelchen und Amphibien, Reptilien, um dieses ganze große, das große Ganze der Kleinen. Die keine Chance haben, weil der Prädationsdruck durch invasive Arten, Marderhund, Mink, Nutria, Waschbär, so groß ist, dass die gar keine Chance mehr haben.
Ja. Ja.
Und wenn du anfängst, dich um dieses Thema Niederwild zu kümmern, die ersten Fallen zu stellen, dann hilfst du nicht nur den bejagbaren Arten. Du hilfst vor allen Dingen der riesengroßen Blase an bedrohten Arten, die dadurch profitieren. Und diese Arten dann im Revier zu sehen und zu erleben, über einen Jahresverlauf festzustellen, dass das mehr wird, dass mein Tun, mein Handeln, meine Ideen, dass das Früchte trägt, dann sitzt du auf dem Hochsitz, lehnst dich zurück und denkst einfach nur, geil.
Glaube ich dir. Was sind so für dich die Maßnahmen, um das zu erreichen, was du gerade gesagt hast?
Gibt natürlich verschiedene Säulen bei diesem ganzen Thema Niederwild. Man kann so ganz grob sich überlegen, habe ich Niederwild im Revier? Und wenn wir jetzt mal Niederwild sagen, dann implizieren wir die ganzen bedrohten kleinen Vögelchen einfach mal mit dazu. Oder die beziehen wir mit ein. Habe ich die im Revier, dann muss der Lebensraum, das Habitat, muss ja in irgendeiner Weise passen. Ja. Sonst wären die nicht da. Sonst wären sie nicht groß geworden, die würden nicht zu fressen finden. Das heißt, die erste Stellschraube und die einfachste, an der wir drehen können, ist die Säule Raubwild. Prädationsdruck. Wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, dann können wir natürlich auf verschiedene Art und Weisen da eingreifen. Zum einen Fallenjagd. Eine Falle steht 365 Tage im Jahr, ist mein kleiner Helfer. Ne, der Radius, in dem sie was schafft, die ist relativ klein, aber sie ist immer da.
Ja.
Das heißt, ich brauche ein vernünftiges Fallennetz über das ganze Revier. Und zum anderen natürlich die Pirsch, ist jetzt mit der Wärmebildtechnik, die in diversen Bundesländern auch für Raubwild zugelassen ist, ein riesengroßer Punkt, dass wir da energischer eingreifen können, unterstützen können. Und zum anderen, Baujagd ist noch ein Mittel, Ansitz am Luderplatz ist noch ein Mittel. Also du hast verschiedene Stellschrauben innerhalb dieses Themas Raubwild.
Ich habe ja selbst länger in England gewohnt. In England ist natürlich Thema Niederwildjacht das Nonplusultra.
Ja.
Da sehe ich aber zum Beispiel immer als Problem oder nicht als Problem. Ich finde auch, jetzt werden mich natürlich manche Leute hier absolut hassen, wenn ich das sage, dass natürlich auch so ein Fuchs eine Daseinsberechtigung hat und dass so ein Fuchs natürlich auch wichtig ist für das Ganze drumherum. Ich finde aber, dass manche Jäger oder manche Reviere das Ganze dann auch so ein bisschen mit der Prädationsjagd übertreiben und dann wirklich versuchen, alles auszurotten, was es dahingegen gibt. Wie siehst du das?
Ich bin ja kein Tierhasser. Ja. Ich bin ein Tierliebhaber. Und ich sagte ja gerade, es gibt nichts Schöneres, auf dem Hochsitz zu sitzen, sich zurückzulehnen und Wild und Natur zu erleben.
Ja.
Und da gehört für mich auch ein Fuchs dazu. Es gibt für mich wenig schönere Situationen als, jetzt mal das Bild gemalt, eine geschlossene Schneedecke, ein dicker, starker Rüde in einem prächtigen Winterbalk, der halt an der Feldkante entlang schnürt. Bitte, also das ist von Natur und Umwelt und all dem Pipapo, das ist so schön und nett anzusehen, dass ich ja auch das möchte. Also wenn ich als Jäger und auch als Artenschützer, Niederwildjäger eins nicht will, dann irgendwas ausrotten. Ich will, dass alle in einem Gleichgewicht leben und da sein können.
Nein, so direkt war das jetzt auch nicht, war das auch nicht direkt auf alles hier bezogen bei uns im Land, sondern ich glaube, das ist auch, zum Beispiel, wie ich das gerade angesprochen habe, in England, da geht es, glaube ich, sehr auch um den Druck, sagen wir mal, diese Niederwildjachten vernünftig abzuliefern. Und das ist natürlich, wenn du dann so einen Fuchs in so einer Voliere hast oder einen Fuchs, der sich da mal am Abend mit den Rebhühnern oder mit den Fasanen bedient, ist das natürlich auch ein Problem. Aber ich habe das dann schon mal ein bisschen kritischer gesehen, wenn dann wirklich dann abends, jeden Abend versucht wird, mit Lampe und was weiß ich was rauszugehen, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, ich verstehe das, dass ihr hier ein Niederwildrevier habt, in dem ihr auch versucht, natürlich dann damit einen wirtschaftlichen Zweck zu erzielen, und das ist, die Jachten zu verkaufen und die Abschüsse der Fasanen zu verkaufen. Aber am Ende des Tages ist der Fuchs meiner Meinung nach genauso wichtig wie der Fasan. Natürlich verdienen die Leute mit dem Fuchs nichts, aber er gehört nun mal dazu, deswegen wollte ich das einfach nur
machen. Ja, ich meine, es ist ja ein richtiger Punkt, er gehört ja absolut dazu. Es ist ja auch ein bisschen mehr als, der Fuchs frisst uns die Küken weg.
Ja.
Der macht ja noch ein bisschen mehr und hat ja auch noch einen biologischen Sinn, so im ganzen Ökosystem. England ist natürlich ein krasser Vergleich, aber ich weiß auch, in welche Kerbe du da so ein bisschen haust, ist ja,
ich denke,
Verkaufsjagden.
Ja.
Also ich betreibe keine intensive Raubwildbejagung und hege mein Niederwild, um am Ende für zahlende Gäste eine möglichst üppige Jagd, eine üppige Jagd zu bieten. Das ist überhaupt nicht der Ansatz, sondern der Ansatz ist Biodiversität, Artenschutz, Vielfalt, Erleben. Und nicht, ich kann hier meine 10 Geschäftskumpels einladen und jetzt zeige ich euch mal, was wir hier für ein tolles Niederwildrevier aufgebaut haben, aber dass wir kiloweise Weizen und Mais ins Revier fahren und irgendwo die Tonnen aufmachen oder die Kästen unter die Enten und Fasane rausschmeißen, da erzählen wir euch aber nicht.
Ja.
So. Kenne ich, habe ich schon gesehen, hat mit dem Thema überhaupt nichts zu tun.
Nee, deswegen, ich find's auch immer schön, wenn man das dann anspricht. Aber zum Beispiel ist für mich, wenn ich jetzt an eine Niederwildjacht denke, die ich auch einfach zum Beispiel geil finde. Also ich hab den Jagdschein ja in Gut Krambo gemacht, in Schwerin, und habe dann aber die ersten jagdlichen Erlebnisse an der Ruhr gemacht in Dortmund, was ein reines Niederwildrevier ist, wo wir ganz viele Gänse, Enten, Hasen und haben. Und für mich sind diese Klüngeljachten, wo man dann tatsächlich, ich habe ja einen Weimaraner und auch einen Deutsch-Kurzer, wo man dann tatsächlich auch mit dem Hund einfach mal geht und guckt, was ist da in der Hecke drin, und geht an der Ruhr entlang und hat dann vielleicht noch eine Chance, abends eine Gans zu schießen. Finde ich, es ist einer der tollsten Jachten, die es gibt. Würde ich auch tatsächlich, ich sag mal, eine reine Ansitzjacht immer vorziehen.
Ja, unterschreibe ich sofort. Thema Niederwild halt in Zusammenarbeit mit dem Hund, der unter der Flinte arbeitet, das Zusammenspiel, der Austausch. Ich kann davon leider noch nicht aus erster Hand berichten, weil wir haben noch keinen Hund. Also es steht aus, aber natürlich diese kleinen Klüngeljachten, so, ne, 3 Jäger, 3 Hunde, und du gehst halt ein bisschen spazieren. Auch da ist ja wieder dieses Natur und Wild erleben. Und wenn am Ende keiner einen Hasen oder einen Fasan oder eine Ente geschossen hat,
so.
Aber du bist halt unterwegs, du bist draußen, du bist am Klönen, du bist am Schnacken, da werden Witze gemacht, einer tritt einen Hasen hoch und keiner reagiert und alle verpeilen das. Das ist unterm Strich auch keine Schande. So, man muss ja, das Pendant ist die Bewegungsjagd, Gesellschaftsjagd auf Hochwild. Jetzt im Beispiel einfach auf Schwarzwild. So, da wird, oder auf Rotwild, Rehwild, wie auch immer, aber der krasse Kontrast dazu ist ja, du willst an einem Tag den Großteil deiner Jagdjahresstrecke erledigt haben, damit das Wild am Ende des Jahres wieder Ruhe hat. Du willst ja einmal vernünftig eingreifen, weil du vielleicht auch den Schaden im Feld hast und so weiter und so fort. Da müssen wir uns beim Niederwild überhaupt gar keine Platte drum machen.
Nein. Also da muss ich auch nochmal auf ein kleines Video eingehen. Ich habe ja eben schon von Wesley Henn erzählt. Es gibt einen Film von Ralf Bonnekessen, der heißt Conny macht ein Klepperchen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das hat er damals für die Deutsche Jagdzeitung gemacht.
Reiß mal kurz an.
Da ist Wesley irgendwo in England und die sind da wirklich mit Freunden unterwegs und haben da sind Fasane am Jagen und das ist einer der dollsten Filme, ich gesehen habe, der hatte seinen Spaniel dabei, einen Springer-Spaniel und das war für mich so damals so das krasseste, was ich so unbedingt haben wollte, als ich einen Jagdschein gemacht habe und ich glaube, ich habe ihn auch da 100 Mal drauf angesprochen auf das Ganze und ich fand das einfach so bemerkenswert, wenn man natürlich auch dann einfach ein Revier hat, was das Ganze hergibt, dass man eine vernünftige Klüngeljagd oder auch eine vernünftige Niederwildjagd machen kann. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in Hessen, hatten wir eine Jagdmöglichkeit auf Hasen, wo man dann wirklich, sagen wir mal, im Dezember, ich glaube im Dezember war die Jagd, wo wir dann im Dezember auch 15, 20 Hasen mit 10 Mann geschossen haben. Das gibt es ja heutzutage fast nirgendwo mehr in Deutschland, wo man das vernünftig machen kann. Und das ist dann auch wirklich, dass die Leute, die Eigentümer der Reviere, auch das ganze Jahr über, so wie du das gerade gesagt hast, da ist so viel Arbeit dahinter, was die meisten Leute überhaupt gar nicht sehen und so viel Herzblut und so viel Schweiß, was da in das Ganze reingeht und so viel Überlegen, was man machen kann. Deswegen, ich sehe das gerade, das Strahlen in deinen Augen.
Ja, das ist auch wieder ein richtig guter Punkt, den du damit ansprichst. Weil die Leute, die selber so einen riesen Aufwand betreiben, also ich habe vom Kumpel von Christian an der Stelle, der hat mich zu 3 Jagden eingeladen, Niederwildjagden, wo ich mich einfach über die Einladung, ja, über die Möglichkeit, über, hey, der Kumpel denkt an mich und sagt, du bist es mir wert, ja,
ja.
Ich lade dich ins Revier ein, lass uns hier mal ein bisschen jagen gehen, lass uns mal zusammen raus, lass uns ein bisschen klüngeln und wenn am Ende noch Beute gemacht wird, umso schöner, aber dieses Erlebnis mit Gleichgesinnten zu teilen, das ist in dem Fall nicht nur so ein Spruch, sondern die Leute, die wirklich Bock auf Niederwild haben, die sich da reinknien, die wissen das so zu schätzen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, die Einladung bekommen, kommt doch einfach mal vorbei. Das ist schon 7. Himmel so ungefähr.
Glaube ich dir. Du hast eben einen wichtigen Punkt gesagt. Du hast gesagt, als du angefangen hast, durftest du einen Knopfbock schießen oder bei mir war es Spießer maximal Lauscher hoch. Aber genau. Das ist wahrscheinlich Spießer, bei der
Lauscher hoch.
Wie würdest du jemanden, der gerade einen Jagdschein macht oder vielleicht auch ein Zuhörer von uns, die gerade mit dem Ganzen anfangen wollen, wie würdest du den Personen den Tipp geben, wie man überhaupt zum Ganzen kommt und auch dahin kommt, in einem Revier mitzuhelfen und auch in einem Revier mitjagen gehen zu dürfen?
Das ist eigentlich, ich sage davon, ich komme aus dem Handwerk.
Ja.
Du musst eigentlich nur wollen. So, und wollen zeigt sich durch, ich bin aufmerksam, ich bin interessiert, ich höre mal zu, ich gehe aber auch selber mal raus, ja, ich laufe nicht gleich in den nächsten Waffenladen und kaufe mir das Vorsatzgerät und die Wärmebildkamera und muss jetzt nachts den Saunen nachstellen, sondern ich gehe einfach mal raus und gehe mal abfährten. Ja. So, die Jagd ist ein Handwerk und das wird es auch immer bleiben, egal wie sich die Technik entwickelt und so weiter. Aber Lieblingsspruch an der Stelle, die Fluchtfährte beim Rehwild von der Frischlingsfährte zu unterscheiden, sollte man als Jungjäger hinkriegen. Wenn ich das schon nicht hinkriege, dann brauche ich nicht nachts mit der Wärmebildkamera loslaufen. Also, weißt du, ich muss hier unten anfangen und es ist leider, in Anführungsstrichen leider, weil ich es gut finde, es ist eine Ochsentour. Man muss sich das auch ein Stück weit erarbeiten. Man muss Schritte machen wollen und dafür muss man rausgehen. So, der dickste Bock kommt dir nicht ans Bett, so ungefähr.
Nee, und man da gebe ich dir vollkommen recht.
So, weißt du, so ein Stückchen Demut, ein bisschen zurückhaltender, aber ich muss raus und ich muss das begreifen wollen, ich muss das sehen wollen, ich muss mich auch mal hinknien, ich muss mich vielleicht auch mal hinlegen und ich muss auch mal innehalten und mir das Gesamte mal angucken. Und das nicht nur im Januar, im Februar, sondern über einen ganzen Jahresverlauf, weil das ist ja, es ist ein stetiger Wandel der Jahreszeiten, der Begebenheiten, der Strukturen, der Feldfrüchte, was auch immer. Das alles muss man einbeziehen auf das große Ganze, auf das Gesamte. Und wenn man anfängt, das zu verstehen, dann sind einem am Ende meines Erachtens alle Türen geöffnet.
Ich hab das im Moment so ein bisschen so als Thema, habe ich mit Bekannten gerade drüber gesprochen, die haben gerade einen Jagdschein gemacht und dann hieß es ja, Max, wo können wir denn direkt anfangen mit dem Jagen? Ich habe gesagt, ja, guck doch erstmal, dass ihr euch da überhaupt in einem Revier zurechtfindet und fangt doch überhaupt erstmal an, auch einfach mal Hege und Pflege, bevor ihr überhaupt mit dem Jagen anfangt, weil das mit dem Schießen, das kommt sowieso irgendwann. Ja, aber wir würden gerne direkt eine Jagdreise machen. So, ja, okay, kann man machen, finde ich immer, weiß ich nicht, man so... Ich sag das jetzt mal selber zu mir. Ich habe das auch so ein bisschen falsch gemacht. Ich glaube, ich habe mir in den jungen Jahren oder in den ersten Jahren habe ich, glaube ich, zu viel Jagdliches gemacht, weil auch irgendwann, wenn man hier anfängt, dann kommt irgendwann nichts mehr, was dann noch spannender ist. Und deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, dieses Erarbeiten und dieses dafür stehen und dafür morgens auch zu schuften und richtig anzupacken, finde ich, ist ein besserer Weg, als zu gucken, dass man jetzt jagdliche Erfahrung bekommt, indem man Auslandsjachten zum Beispiel macht. Bei mir war das so, ich sage, das ist bei mir jetzt nochmal das Thema Afrika. Man fängt ja auch nicht gleich an und geht hin und will bei der ersten Afrika-Jagd unbedingt einen Büffel oder einen Elefanten schießen, sondern man sollte vielleicht erstmal mit dem Plains-Game anfangen, weil wenn man das mit dem Büffel, mit dem Elefanten macht, es gibt nichts mehr, was dann danach kommt. Das ist das Problem dann einfach. Und ich glaube, da ist auch nochmal der Tipp an mich oder von mir an Jungjäger, wie du das gerade gesagt hast, fangt unten an, erarbeitet euch das Ganze, guckt, dass ihr euch vielleicht einen Jagdhund zulegt oder auch ich habe mega geile Hochsitze gebaut für ein Revier bei uns zu Hause, wo ich mich komplett verausgabt habe und weiß ich nicht, da wie viel Geld reingesteckt habe, weil ich da unbedingt ein Meisterwerk aus dem Ganzen rausbauen wollte.
Gut, das ist ja dein persönlicher Anspruch, ja, ne?
Genau. Aber ich fand's halt hinterher, ist halt eine Schlafkanzel geworden, da hättest du mit einer dreiköpfigen Familie so ungefähr drauf wohnen können, mit Ofen und allem drin. Kompletter Schwachsinn, aber wenn man dann natürlich dann irgendwann auf dem Hof dann da richtig angefangen hat, dann kannst du auch nicht mehr aufhören.
Ja, guck mal, und das ist natürlich ein super Beispiel, aber ich finde, also man muss, oder das kann man ganz, ganz direkt mal so in die Kamera auch sagen, ihr müsst nicht anfangen und direkt hier Zaster auf den Tisch und Tausende von Euro ausgeben. So, es reicht wirklich, ins Revier zu gehen und einfach abzufährten und dann rückblickend einfach mal mit dem Pächter drüber zu sprechen, was habe ich denn gesehen, ne? Oder wo, der Weizen ist kurz davor, in die Milchreife zu gehen. Geh doch mal abfährten, geh mal gucken, von wo kommen denn die Sauen eigentlich? Wo wechseln sie denn aus dem Bestand in den Weizen? Wo haben wir die ersten Schadflächen? So, und das ist ja, es ist ein riesengroßes Puzzle. Und es geht eigentlich immer darum, das nächste kleine Stück sich zu erarbeiten. Und dabei, bei Erarbeiten geht es nicht darum, so Handwerk-Ochsentour, ich muss nur irgendwie mit der Schubkarre den ganzen Schutt von links nach rechts fahren, so. Das ist es ja nicht, sondern ich arbeite mir jedes kleine Puzzlestückchen und zusammen gibt es nachher ein schönes großes Bild. Und ich bin schlauer als zuvor. Ist übrigens auch immer die Intention unserer Videos. Wir wollen den Leuten immer ein Puzzleteil mitgeben. Also irgendein Tipp, irgendein Trick oder vielleicht auch die ganze große Bauanleitung. Aber sie sollen schlauer sein, als sie gekommen sind.
Da gibt's ja auch immer das Wort, es gibt Jagdscheininhaber und Jäger. Ich glaube,
Ja, gibt genug Leute, die immer nur Jagdscheininhaber, also die Pappe haben, aber Jäger wirst du halt im Revier, ne?
Ja.
Du musst raus bei Wind, Wetter und zu jeder Jahreszeit und Tages- und Uhrzeit, Nachtzeit, wie auch immer. Du kommst nicht drum rum.
Was würdest du sagen, ist das krasseste Jagderlebnis, was du je hattest, wo du so wirklich so...
Hammer, jetzt kommst du auch mit einer Frage.
Jetzt kommen die harten Geschosse.
Krasseste Jagderlebnis. Definier mal krass.
Also wo du hinterher gesagt hast, wow, also es muss jetzt gar nicht sein, die dollste Trophäe, oder wo du hinterher einfach da gesessen hast und bei mir ist das so, zum Beispiel, bei mir gibt es ein paar Erlebnisse, da sind noch ein paar Tränen dann gekullert, wo ich dann hinterher wirklich dann da gesessen habe und gedacht habe, boah, fertig mit der Welt. Das hatte gar nicht unbedingt was mit dem Abschuss oder mit der Jagd zu tun, sondern vielleicht auch mit den Personen, die da mit dabei waren. Sowas.
Boah, also es gibt, das Krasseste gibt es in dem Umfang oder in dem Maß so nicht, dass ich da sagen könnte, das ist Number One. Aber es gibt diverse Erlebnisse, die nachhaltig dann beeindrucken. So, und wenn ich an meinen ersten Bock denke, Knopfbock, so hoch. Du konntest die Knöpfe nicht mal sehen, weil die nicht mal durch die Decke gestoßen sind. Ne? Du hattest oben so einen kleinen Haarwirbel.
Ja.
Und was diese Geschichte besonders macht, ist zum einen, ich habe meine 8 Stück Roppel geschossen. Mein Jagdaufseher hat gesagt, Janik, geh mal in die Ecke. Nicht, geh mal auf den Hochsitz, geh mal in die Ecke. Da geht ein Bock für dich. Da war ich schon heiß wie Frittenfett. Ich habe gezittert wie sonst was. So, war viel zu warm angezogen für den Abend. Ich kürze das ein bisschen ab, aber ich komme gleich zum Punkt. Bin an diesem Hochsitz angekommen, hab den Bock auf der Wiese stehen sehen, hab ihn geschossen. Am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr schwacher Jährling gewesen, der auch irgendwann mal in einem Verkehrsunfall ein Stück weit zum Opfer gefallen ist. Der hatte aufgebrochen noch 6 Kilo. Der war so abgekommen, der hatte eine komplett deformierte Nase und so weiter und so fort. Aber das, was die Geschichte so schön macht und so besonders, klar, mein erster Bock. Wir hatten, ich war zu dem Zeitpunkt in diesem Revier in einer unfassbar tollen Gemeinschaft an Jägern. Also ein Beständer, ein Pächter, der mich bei der ersten Gesellschaftsjagd des Jahres hat aufstehen lassen, vor versammelter Mannschaft. 40 Leute in der Jagdhütte. Erzähl doch mal, wie war denn deine Geschichte? Wie ist denn die Geschichte zum ersten Bock? Und dann habe ich das ausgeführt, glücklicherweise. Ich hatte mir da vorher mal, ich hatte für die Wild und Hunden Artikel dazu geschrieben.
Okay.
So, mit einem Bild und so weiter. Deswegen hatte ich da einen schönen roten Faden. So, ich musste allerdings aufstehen vor 40 gestandenen Jägern jeglichen Alters. Ich auf jeden Fall der Jüngste. Und dann ist der Beständer am Ende aufgestanden. Hat sein Glas genommen, alle anderen sind aufgestanden und haben dreifaches Horridor angestimmt. So, und da hatte ich eine Gänsehaut wie noch nie in meinem Leben. So, und die alle haben sich so unfassbar für mich, für die Situation, für all das gefreut, weil sie es alle wertschätzen und weil sie es alle einem gönnen und sich mitfreuen. Und das war so ehrlich und so aufrichtig, dass es am Anfang quasi der Jägerei war, das mit eines der intensivsten Erlebnisse und ja, dann krassesten Geschichten dazu. Einfach, weil die Gemeinschaft so schön war und dieses Drumherum, das hat gepasst.
So wie du das gerade sagst, ich kenne das. Also bei mir zum Beispiel, war eins der, oder wahrscheinlich das beste Jagderlebnis, hatte ich tatsächlich dieses Jahr. Da waren wir in Namibia auf einer Büffeljagd mit einem Reporter und wir sind 5 Tage lang, nee, oder eine Woche lang todkrank, Dennis und ich habe das ja schon bei einem anderen Podcast gesagt, wir hatten ein bisschen falsches Fleisch gegessen, Oryxfleisch sollte man nie im Mahango-Nationalpark essen und nie in der geht einfach nicht in die Mahango-Lodge, so, falls ihr mal in Namibia seid. Und da haben wir einen Büffel am letzten Tag, wir wollten noch dieses Video fertig machen und wir wollten unbedingt, dass das auch alles gut wird und es waren auch alle so ein bisschen angespannt, es waren alle so ein ganz kleines bisschen auch, ich will sagen, sauer, aber wir sind halt eine Woche lang wirklich, also der Berufsjäger hat uns bis hierhin durchs Wasser durchlaufen lassen, so mit Sack und Pack mit allen Leuten und wenn du das jeden Tag ein paar Stunden gemacht hast, ja, und du dann irgendwann auch die Socken, die dicken Socken sind dann durchgeweicht und du hast Blasen und was weiß ich was, es war.
Du solltest dir den richtig erarbeiten.
Ja, das war auch wirklich erarbeitet und ich schwöre, als ich diesen Büffel, wir haben den gesehen, wir sind zurückgepirscht. Ich hatte den auf 35 Meter oder 38 Meter, der Film sollte übrigens erst dann auch dann irgendwann mal kommen dazu, hatte ich den drin und ich habe die Waffe hochgenommen. Ich habe nur noch zu Dennis gesagt, hast du den drin und mit der Kamera? Er sagt, ja, ich habe abgedrückt und das war so krass. Es ist auf einmal so bei mir, ich habe das erstmal so realisiert, ja, boah, wir haben jetzt hier gerade so richtig dicken Daggerboy geschossen, ne? Mhm. Sind dann nochmal dahinter hergepirscht hinter dem, weil ich natürlich, es war im Dickbusch, du hast nicht gesehen, wo er hingegangen ist, die Waffe nochmal kurz durchgeladen, noch eine zweite Murmel reingemacht in die Doppelbüchse und sind dann da hinterher. Und als der auf dem Boden lag oder als er dann lag, habe ich noch einen Fangschuss angetragen, obwohl er schon fertig war. Und das, was an dieser Geschichte am dollsten für mich war, wie du das gerade gesagt hast mit der Gemeinschaft, das Erste, was passiert ist, ich habe die Waffe zur Seite gelegt und die ganzen Tracker, Gideon, ja, die da mit mir tagelang, die sind auf mich draufgesprungen, die hatten alle Tränen in den Augen. Ja, und ich auch, ich war fertig mit der Welt, weil wir haben da wirklich so hart für gearbeitet, für dieses Jagderlebnis. Und deswegen, ich weiß überhaupt gar nicht, wie stark die Trophäe war. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben nicht mal nachgefragt, weil es da überhaupt gar nicht drum ging. Deswegen dieser Knopfbock, wie du das gerade gesagt hast, das kann die dollste Jagdgeschichte sein, weil es nicht um die Trophäe geht, sondern es geht um das Erarbeiten von dem Erlebnis. Und das, finde ich, ist auch immer beim Jagen so, dass das Ausschlaggebende und auch die Leute, die da mit dabei waren. Ich hatte da meine Freundin mit dabei, wir hatten einen ganz tollen Tracker mit dabei, wir hatten Kameramann Dennis war mit dabei, ich hatte meinen kleinen namibianischen Kumpel mit dabei, der Berufsjäger Jofi Lamp. Das war so eine Gemeinschaft. Wir haben da, also, dass da nicht alle heulend hinterher um den Büffel gesessen haben in so einer Trauergemeinschaft, das war alles. Aber das hat einen so zusammengeschweißt, dieser Erfolg, den man da gehabt hat. Und das, finde ich, ist auch beim Jagen. Das ist immer wieder, wenn man mich fragt, was soll ich für eine Jagd machen oder wo soll ich mal hinfahren zum Jagen oder welche Jagd ist die spannendste? Das kann ich auch bei einem Knopfbock haben, das kann ich auch, wenn ich einen Fuchs gejagt habe, haben, weil es geht darum, wer war dabei, wie hart hat man für das Erlebnis gearbeitet und wie ist es am Ende entstanden?
Ja, absolut. Würde ich doppelt und dreifach unterstreichen, genauso. Weil vor allen Dingen Jagd ist ja auch kein Einzelsport, ne?
Ja.
Klar, du bist in der Regel alleine auf dem Ansitz, aber spätestens, wenn es darum geht, vielleicht das Stück zu bergen, es aufzubrechen, fertig zu machen und so weiter. Oder vor allen Dingen, also wenn wir das alles ausklammern, aber spätestens, und dafür gehen wir ja auch jagen, für das Fleisch, für das Essen. Wir sitzen mit der Familie, wir sitzen mit Freunden zusammen am Tisch. So, und Jagd ist und wird es auch immer bleiben, egal wie sich Technik und all das ganze Zeug so entwickelt, Jagd ist Gemeinschaft und Jagd ist immer zusammen und vor allen Dingen für mich macht es am meisten Spaß, wenn ich mit meinen Jungs oder mit meiner Freundin unterwegs bin und wir das einfach gemeinsam machen. Völlig egal, ob da am Ende ein Stück Wild auf der Strecke liegt, wenn, dann ist es das Sternchen. Dann freuen wir uns darüber, dass das geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben. Dein Büffel, ob der jetzt, ich war noch nie in Afrika, ich weiß nicht, ob der jetzt 50 Zentimeter oder 51 hat.
Ist komplett egal, interessiert juckt niemanden.
Überhaupt gar keinen, also wirklich interessiert gar keinen.
Nein, aber zum Beispiel auch heute, für mich ist heute hier ein besonderer Tag, du bist ja extra hingekommen, wir haben hier noch drei andere, die heute auch mit dem Podcast und das Coole ist, wir haben uns heute überlegt, komm, wir machen mal ein bisschen was anderes, wir grillen heute wild hier, der Yannick ist hier von Brenner Schmeißer, der grillt gleich für uns und wir machen hier gleich, also Wildverköstigung mit Rehwildkeule und mit Wildschweinbratwürstchen. Und da freue ich mich schon seit ein paar Wochen drauf, dass wir das jetzt endlich machen. Und ich glaube, das ist auch eine geile Geschichte.
Als das denn gesagt haben, wir grillen, habe ich gedacht, geil, hoffentlich ist der Grill schon an. Ich komme hier hin, da habe ich schon gerochen, dass der schon vorgeheizt wurde.
Ich glaube, Gemeinschaft ist so das Wichtigste, glaube ich, was wir bei der Jagd haben. Und ich glaube, dass auch mit der Gemeinschaft viel fällt. Das ist auch
absolut.
Das ist auch ein Punkt, den wir vielleicht noch mal einmal besprechen können. Ich glaube, dass dieser Punkt mit Neid und Jagdneid, ich glaube, dass das auch einer der wichtigen Aspekte ist, die mir zum Beispiel hier in Deutschland einfach missfallen, weil man den Leuten auch irgendwie nicht so vertrauen kann, wenn man gerade was Cooles gejagt hat oder auch was erlegen konnte, dass dann nicht alle da hinkommen und einem gratulieren. Okay, das verstehe ich auch noch, dass das nicht sein muss. Aber dieses im Hintergrund dann über jemanden reden, ja, der hat er falsch angesprochen oder der hat das überhaupt nicht verdient oder was weiß ich. Also ich mir dann denke, so freu dich doch einfach für den Jungen. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was über seine Geschichte, wenn du jetzt nicht jeden Tag mit dem auf dem Hochsitz gewesen bist oder was weiß ich was. Oder selbst wenn es sein erstes Stück ist oder seine erste Yacht und er hat gerade den 100-Kilo-Keiler geschossen, ist doch kackegal, freu dich doch, geh doch hin und sag, hey Yannick, herzlichen Glückwunsch, Weidmannsheil, ich bin super stolz darauf, dass du den geschossen hast, wenn doch alles gut geklappt hat, aber diese Missgunst, die wir hier manchmal haben, ist einfach...
Sagen, entweder so oder dann halt einfach die Schnauze.
Ja.
So, ne? Weidmannsheil, aber, da kann ich schon ausflippen. Also, selbst wenn ich nur eine Geschichte von einem Kumpel höre, der das von einem Kumpel aus einer anderen Jagdgemeinschaft, da könnte ich schon So. Ja. Aber ich muss an der Stelle kurz so ein bisschen dazwischen. Haben wir hier einen Timer, der läuft?
Nö, alles gut.
Oh, dann ist gut. Weil ich muss, an dem Punkt muss ich dazwischen grätschen, denn das liebe ich an dieser Niederwild-Bubble so. Paul hat das mal ganz toll gesagt, Paul Rüssler, Niederwild-Testrevier in einem Reel, was auf unseren Kanälen ist. Beim Niederwild musst du immer gucken, dass es dem Nachbarn besser geht als dir selber. Beim Niederwild geht es nicht darum, Hirsche von der Kirrung wegzulocken und da möglichst einen großen Rübenhaufen zu sammeln. Niederwild-Leute, so nenne ich sie jetzt einfach mal, da gibt es von meinem Gefühl her diesen Neid und diese Missgunst nicht. Die Leute in dieser Bubble, wenn ich einen Top-Tipp habe für irgendeinen Köder, für einen Standort oder die Falle so oder dies oder das oder jenes funktioniert bei mir richtig gut,
ja,
dann erzähle ich dir und dir und dir und allen, die zugucken, das sofort. Ich möchte, dass bei meinen Kumpels, bei meinen Nachbarn, bei allen, die diese gleichen Ziele verfolgen wie ich, das genauso gut läuft. Und da freuen die sich nach meinem Empfinden viel ehrlicher und direkter wirklich für einen mit. Da gibt es keine Missgunst. Boah, hast du die Strecke von denen gesehen? Und boah, die haben wieder alles totgeschossen. So kommt's ja. Das ist ja immer dieser Tenor. Nee, Mensch, die haben gearbeitet, die haben gehegt, die sind draußen, die machen, die tun, die investieren, die legen Glühstreifen an, die machen dies, die machen das. Da steckt so viel dahinter. Und die Niederwildjäger honorieren das. Und die klatschen ehrlich Applaus und Beifall. Und da freut sich jeder und da unterstützt sich jeder und jeder packt bei jedem mit an, der Hilfe braucht. Und ich finde, das ist der größte Vorteil an dieser kleinen Fallenjäger-Niederbubble. Und ich glaube, deswegen hat das ganze Thema auch, nee, nicht nur glaube, bin überzeugt davon, dass dieses Thema mehr und mehr Aufwind bekommt, mehr und mehr Anerkennung und auch immer präsenter wird.
Ja.
YouTube, Instagram, Social Media generell, weil es immer mit dem Thema Artenschutz einhergeht.
Einer der wichtigsten Punkte, Wort zum Sonntag. Jannik, vielen, vielen Dank, dass du hier hingekommen bist und ja, dass wir da, ich hoffe, unsere erste Folge haben wir jetzt aufgenommen, aber dass noch weitere da kommen. Ich denke, dass wir dann noch interessante Themen haben. Du hast mal angerissen, eben in einem Gespräch vorher, dass es vielleicht auch nochmal nach Afrika geht. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwann drüber sprechen, wenn es dann dahin gegangen ist. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und dir alles Gute.
Max, ich habe zu danken. Frohes Schaffen. Alles für die Hühner.